So, guten Morgen, liebe Geschwister. Es geht weiter in der Vorbereitung auf die letzte Schlacht. Das ist eine gewaltige Schlacht, die dieser Welt und auch der Gemeinde verordnet ist. Und das Gute ist, obwohl die Schlacht sehr heftig sein wird, die Gemeinde wird siegreich sein. Die Gemeinde wird siegreich sein. Jesus baut eine überwindende, siegreiche Gemeinde. Das heißt nicht, dass sie keine Schwierigkeiten haben wird, dass sie nicht verfolgt werden wird, dass nicht Menschen sogar ihr Leben lassen werden. Aber Sieg ist nicht eine Sache von, wie sehen die Umstände aus. Sieg ist eine Frage der inneren Atmosphäre, der Mentalität. Paulus sagt, Dank sei Gott, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Ja, als er da auf offenem Meer trieb und sich an ein Stück Holz festgehalten hat und im Sichtbaren da keine Hoffnung auf Rettung war, das sah nicht nach Sieg aus. Aber ob da Sieg ist oder nicht, entscheidet, was war in ihm. Und in ihm war nicht Verzweiflung und Angst und Panik oder Sorge oder irgendetwas, sondern Gewissheit, mein Gott bringt mich hier durch. Wieso wusste er das? Weil er ein Wort hatte, eine Prophetie hatte, er will einmal vor dem Kaiser stehen. Und er stand noch nicht vor dem Kaiser, also sagte er, egal wie, über Wasser, unter Wasser, wie auch immer, am Ende werde ich hier rauskommen und werde vor dem Kaiser stehen. Was hat ihm Stärke gegeben, was hat ihm Hoffnung gegeben? Das Wort des Herrn. Und die Vorbereitung der Gemeinde auf diese Endzeitschlacht besteht darin, dass wir uns aufmachen und Raum machen für ein tieferes Werk des Heiligen Geistes in unserem Inneren, in unseren Herzen. Ich werde mein Wort auf euer Herz schreiben. Und dieser Glaube, der durch dieses Wort erzeugt wird, wird stärker sein als alle Umstände, als alles Negative und Bedrückende und Bedrängende und Verführerische und Böse, was gegen uns kommen wird. Die Gemeinde wird stark sein. Die Gemeinde wird Satan überwinden in der Endzeit. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Schritt halten mit dem Heiligen Geist und dass wir das Wort erlauben, dass es uns trifft, dass es uns prägt, dass es uns auch überführt und dass wir auch selber die Möglichkeiten und den Anspruch Gottes ernst nehmen. Es ist nicht normal, dass Kinder Gottes passiv sind, dass sie bedrückt sind, dass sie so, wie wir sagen, Larifari, so, ja, wenn es heute kommt, kommt's, wenn es morgen kommt, dann kommt es morgen und wenn nicht, ist auch gut, aber wir leben ja noch und nein, wir haben eine andere Gesinnung, wir haben die Gesinnung Christi und er ist nicht so, naja, schauen wir mal. Er hat ein Ziel, er hat einen Endpunkt, auf den geht er zu und er möchte, dass wir fokussiert leben. Und dass wir auf diesen Punkt schauen und dass wir in einer angemessenen Weise leben. Wir sehen den Überwinder und die Kraft zu überwinden breitet sich in uns aus. Christen sind nicht traurig als Lebenshaltung. Christen sind nicht deprimiert und ohne Erwartung und negativ und griesgrämig. Das gehört nicht zum Christen dazu. So ist Christus nicht, so sind seine Leute nicht. Wir sehen ihn und wir werden verändert in dasselbe Bild. Und je klarer wir im Lobpreis durch das Wort Gottes den Überwinder, den Sieger sehen, der Autorität hat über alle Macht des Feindes, der überwunden hat, je klarer kommt auch dieses Leben in uns hervor und bricht sich Bahn. Dieses neue Leben ist schon in uns, aber es ist noch sehr eingeengt und sehr überlagert und sehr eingeschränkt durch alle möglichen verkehrten und falschen weltlichen Einstellungen und Sichtweisen. Und das Wort Gottes muss ein Werk tun, von diesen Dingen uns zu überführen. Und dass wir sagen, ja, er ist Sieger und dieser Sieg gehört mir. Deswegen lerne ich, ermutigt zu bleiben, auch wenn ich nicht morgen gleich die Lösung sehe. Deswegen lerne ich, in Hoffnung zu bleiben. Deswegen lerne ich, in Stärke zu bleiben. Wir lernen von ihm. Wir machen Raum für dieses Leben, was in uns ist. Und da haben wir zu lernen. Da haben wir zuzulegen, wir alle. Wir sehen ihn und wir werden verändert. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Und wir alle sagen dazu Amen. Und dann sagt er, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und bevor ich Offenbarung hatte, was Jesus wirklich sagen wollte, weißt du, wie ich diesen Vers gelesen habe? In der Welt habt ihr Bedrängnis. Ja, Jesus, das kann man wohl sagen. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, schön für dich, aber ich bin mittendrin. Das war mein innerer Herzenskommentar zu dieser Schriftstelle. Aber was Jesus sagen wollte, ist, ich habe die Welt überwunden. Und dieses Überwinderleben habe ich in dich hineingepflanzt. Also bitte, lass es hervorkommen. Lebe es aus, begrenze es nicht, behindere es nicht. Ich kann überwinden, weil er überwunden hat. Er hat für mich überwunden. Jesus musste nicht herabkommen auf die Erde, Mensch werden und den Teufel besiegen. Er hat im Himmel kein Problem gehabt mit dem Teufel. Null Problem. Der hat rebelliert und rausgeschmissen und das Problem war erledigt. Jesus hat überwunden für mich. Als Mensch unter den schwierigsten Bedingungen. Und er hat überwunden durch Hingabe an die Wahrheit, durch Hingabe an den Vater, durch Festhalten an dem Wort Gottes. So hat er überwunden. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Das Wort ist die höchste Autorität und darauf stelle ich mich, darauf baue ich, damit rechne ich. Das ist mein Fundament. So hat Jesus den Teufel überwunden. Er kam auf unser Niveau und er hat den Teufel überwunden. Nicht, weil er gesagt hat, ich bin Gott, was willst du überhaupt, du hast keine Chance. Sondern er kam als Mensch und hat mit dem Wort Gottes den Teufel überwunden. Damit wir jetzt mit demselben Geist und mit demselben Wort demselben Teufel widerstehen können. Und wir brauchen lebendige Sicht, Offenbarung über diese Sache. Dass in der Gemeinde sich eine Atmosphäre, nicht eine seelische Euphorie, bitte, ich rede nicht von so etwas, sondern ich rede von einem gesunden, vernünftigen Optimismus, von einer gesunden Siegerhaltung, wo wir sagen, Depression mit mir nicht mehr, Bedrückung, Entmutigung, Enttäuschung, Lähmung, Passivität mit mir nicht mehr. Ich bin ein Heiliger. Ich habe das Leben aus Gott in mir. Ich bin ein Nachfolger des Herrn. Der Überwinder lebt in mir. Halleluja. Und das müssen wir heute einüben, weil die Anlässe zur Sorge werden größer werden. Die Gerüchte und die Einschüchterungen und die Einladungen zur Panik. Ihr habt das mitgekriegt, was da jedenfalls bei uns in den Medien ein riesen Hype gemacht wurde mit der Schweinegrippe. Und die ganze Bevölkerung hat gezittert. Und das ist erst der Anfang. Und es werden ganz andere Kampagnen kommen, es werden ganz andere Dinge kommen und die Leute werden nicht mehr wissen, wo ist ihre Sicherheit. Und Sorge und Angst und damit verbundene Herzprobleme und andere gesundheitliche Probleme werden eine Seuche werden. Schon jetzt ist Depression eine Volksseuche. Und die Antwort auf Depression ist Hoffnung. Gottes Antwort auf Depression ist lebendige Hoffnung. Und lebendige Hoffnung kommt durch das Wort Gottes, was in uns lebt. Nicht, dass ich ab und zu höre und dem ich zustimme, sage, ja, fein hat er gepredigt. Sondern dieses Wort lebt in mir und es erzeugt seine lebensschaffende Kraft in mir. Darum geht es. Darum geht es. Und das muss geübt werden, weil das Maß der Bedrängnis, das Maß des Druckes und des Widerstandes und der Einschüchterung wird in den nächsten Jahren und 10, 20 Jahren enorm zunehmen. Wir haben noch nichts gesehen. Wir haben noch nichts gesehen. Das ist erst der Anfang. Und wir müssen Schritt halten. Und wenn wir heute oberhalb der Umstände leben, wenn wir heute im Sieg sind, dann können wir zuversichtlich sein, dieselbe Kraft, die uns heute Sieg gibt, ist morgen da, morgen größere Bedrängnisse, aber größere Gnade und wir werden morgen wieder im Sieg sein. Wenn wir heute schon in der Niederlage sind und uns da zu Hause gemacht haben und niedergelassen haben und eine Theologie dann noch irgendwie der Entmutigung und der Hoffnungslosigkeit und des Besiegtseins irgendwie entwickelt haben, dann wie wollen wir dem Morgen begegnen? Jetzt ist die Zeit, der Vorbereitung. Jetzt ist die Zeit, eine siegreiche Mentalität zu entwickeln. Das hat etwas mit Hingabe an das Wort. Das hat etwas mit Aufrichtigkeit zu tun. Das hat etwas ein bisschen mit Disziplin zu tun. Das hat etwas damit zu tun. In mir soll dieses Verlangen zunehmen. Ich will Gott verherrlichen. Ein chronisch entmutigter, besiegter Christ verherrlicht nicht Jesus. Weil der Teufel kommt und sagt, so, das sind jetzt deine Leute. Das ist jetzt das Ergebnis von Golgatha. Nicht sehr beeindruckend. Wenn wir begreifen, der Prophet sagt zu David, durch deine Sünde hast du den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Wenn das uns nur irgendwie reingeht und lebendig wird, die Art, wie wir leben, ob wir richtig leben oder eben in der Lüge und in der Niederlage leben, hat eine Wirkung auf die Ehre Gottes. Und ich möchte dem Teufel keine Gelegenheit geben, sich hinzustellen, um meinen Jesus zu beleidigen. Ich möchte, dass er den Mund hält und sagt, oh, Golgatha ist doch real. Golgatha hat doch Power. Da ist etwas passiert, was absolut einmalig ist und einschneidend ist. Die Kraft der Sünde, die Kraft der Welt, die Kraft der Angst ist gebrochen. Halleluja. Und das sehen wir in der Bibel, ein siegreiches Volk, mitten in der Bedrängnis. Ihr Herz ist fest. Die Herzen der Menschen verschmachten vor Furcht. Und Jesus sagt, aber euer Herz werde nicht hin und her geschüttelt. Unser Herz wird fest sein. Alles wird erschüttert werden, was man erschüttern kann, aber nicht unsere Herzen. Weil in unseren Herzen das Wort Gottes Wohnung genommen hat und reichlich wohnt. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Worte werden nicht vergehen. Und wir gründen uns auf die Worte Gottes. Ihr Lieben, das ist ein Lebensstil, den muss man verstehen und den muss man begehren und dann üben, 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 üben. Es kommt leider nicht mit Handauflegung. Egal welchen vollmächtigen Mann Gottes ihr hier einladen werdet, es wird nicht durch Handauflegung kommen. Sondern es kommt durch Üben im Alltag. Es kommt durch ein Leben in Jüngerschaft, durch ein Leben in der Wahrheit, wo wir selber uns aufraffen, wo wir uns selber überwachen, wo wir selber schauen, was tun wir da eigentlich. Paulus sagt, Epheser 5,15, seht genau zu, wie ihr wandelt. Also ich soll mal hinschauen, wie lebe ich denn eigentlich so? Ist Entmutigung, Enttäuschung, Resignation, Hoffnungslosigkeit, ist das die Atmosphäre, die in mir lebt und die aus mir herauskommt? Oder kann ich sagen, okay, die Dinge sind schwierig, aber Gott ist mit mir. Er ist meine Hoffnung, er ist meine Kraft, er ist meine Zuversicht und es wird ein gutes Ende nehmen. Und die vielen kleinen hässlichen Problemchen und Probleme und Bedrängnisse sind unser Übungsfeld. Aus lauter Gnade hat Gott uns das anvertraut, dass wir darin üben und wachsen. Kein Boxkämpfer hat Glauben an einen guten Ausgang von dem entscheidenden Kampf, wenn er nicht übt. Und er braucht Partner, an denen er üben kann. Und darum haben wir Bedrängnisse. Darum haben wir Schwierigkeiten. Gott könnte so machen und das alles auflösen, all deine Probleme. Aber sag, in dem wirst du stark. Von den Heiligen heißt es in Hebräer 11, sie sind stark geworden im Kampf. Wir denken, oh ja, wenn ich kräftig werde, dann werde ich auch losgehen und kämpfen. Wenn Gott endlich einmal meine Gebete hört und mich stark macht, dann werde ich losgehen und kämpfen. Nein, im Kampf stark werden ist die Art, wie Gott handelt. Das heißt, mit dem Wenigen, was wir haben, arbeiten wir und gehen wir voran und üben. Und wir werden stark werden. Wir werden stark werden. Halleluja. Eine siegreiche Gemeinde sieht Jesus. Die Pforten der Hölle werden nicht standhalten. Das ist, was Jesus sieht. Das wird eine Demonstration für die Welt sein. Die Macht von Golgatha ist real. Dass unter den schwierigsten Bedingungen, wo alle anderen aufgeben, da ein Volk ist, die voller Zuversicht sind, die ermutigt sind. die gewiss sind. Die nicht den Kopf hängen lassen, sondern den Kopf erheben und wissen, ihre Erlösung ist nahe. Und die Zeit, die wir jetzt noch haben, und ich weiß nicht, ob das 10 Jahre sind, ob das 20 Jahre sind, vielleicht sogar mehr. Ich weiß nicht, ich habe meine Schätzung, meine Vermutung, aber das ist unwichtig. Egal, wie viel Zeit wir jetzt noch haben, die Zeit drängt, die Zeit läuft aus. Jeder Tag ist kostbar und jeder Tag ist eine Gelegenheit, stärker zu werden. Und zu trainieren und zu üben und erfüllt zu sein. Unserem Gott muss Ehre gemacht werden durch ein siegreiches, ermutigtes Volk. Halleluja. Und das wirkt der Heilige Geist. Dazu ruft uns der Heilige Geist. Und egal, wann jetzt Jesus wirklich wiederkommt, das Level an Sieg und an Reife und Autorität, das wir erreicht haben, geben wir an die nächste Generation weiter und sie bauen darauf auf. Und irgendwann wird die Gemeinde vollendet sein. Und die Gemeinde wird Christus repräsentieren. Am Ende der Zeit wird die Gemeinde der Welt Christus repräsentieren. So wie Jesus gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann sagt er zu der Gemeinde, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also wofür? Um Gott zu repräsentieren. Und am Ende der Tage wird die Gemeinde sagen können zu der Welt, wenn ihr wissen wollt, wie Christus ist, schaut uns an, kommt zu uns. Kommt zu uns. Und da werden Beweise sein. Was hat Nietzsche gesagt? Er würde gerne an einen Erlöser glauben, wenn die Erlösten Erlöster aussehen würden. Mag sein, dass da auch viel Unwahrhaftigkeit bei diesem Argument dabei gewesen ist, er sich dahinter nur versteckt hat. Aber auf jeden Fall müssen Gläubige, die er gekannt hat, ihm auch da Argumentationshilfe gegeben haben. Es wird eine siegreiche Gemeinde sein. Das müssen wir sehen im Wort Gottes. Das ist die Verheißung. Das ist das Ziel. Und dafür arbeiten wir. Dafür kämpfen wir. Halleluja, Halleluja. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dieser Vorbereitung ist, dass wir die Augen auftun und dass wir die Ohren aufmachen und dass wir hören und dass wir lernen, was Jesus zu sagen hat über die Zeichen der Zeit. Man hört es immer wieder, viele Gläubige, alles, was sie scheinen zu wissen über die Wiederkunft Jesus, ja, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt also völlig überraschend und wir können nicht wissen, wann es kommt und auf einmal ist es da und wir sind alle überrascht. Das ist nicht, was Jesus gelehrt hat. Das ist nicht, was Paulus gelehrt hat. Und ich werde euch das zeigen aus dem Wort Gottes. Denn diese Mentalität, ja, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, ja, was können wir machen? Und es gibt eine Theologie der Passivität, die uns klein, harmlos, unschuldig und hilflos irgendwie sein lässt. Das ist nicht die Sicht, die Gott von uns hat. Gott möchte eine reife, mündige Gemeinde, die ihn kennt und mit ihm kooperiert und die nicht mehr verwirrt ist und die Dinge, die sie tun soll, ganz großzügig ihm überlässt. Und Passivität zudeckt mit einem frommen Mäntelchen und das so scheinen lässt wie Gottergebenheit und wie Demut. Da sind Welten zwischen Gottergebenheit und Passivität. Welten dazwischen. Und wir müssen den Unterschied kennen. Und wenn Gott gesagt hat, wir sollen kämpfen, dann können wir nicht sagen, ja, der Herr wird schon machen. Der Herr ist groß und er wird schon machen. Nein, wenn er sagt, wir sollen kämpfen, dann ist dahinter auch die Verheißung. Wir können kämpfen und siegen. Jedes Gebot ist eine Verheißung. Jedes Gebot ist eine Verheißung. Das heißt, wenn Gott gebietet, dann gibt er auch die Gnade zu tun, was er geboten hat. Halleluja. Das ist, was die Bibel sagt. Wir sollen Versuchungen widerstehen. Und Gott sagt, er schafft einen Ausweg. Es wird keine Versuchung zu stark sein, uns zu überwinden. Wir sagen, ja, ich wollte widerstehen, aber die Versuchung war zu stark. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist nicht die Sicht Gottes. Zu jeder Bedrängnis, zu jeder Versuchung gibt er die entsprechende Gnade. Halleluja. Halleluja. Oh, unser Herz muss Wahrheiten über Gott glauben. Und dazu gehört auch, dass wir Lügen über Gott, die wir aus guter Absicht übernommen haben, rausschmeißen. Und Lüge, Lüge nennen und Wahrheit ergreifen. Das ist so wichtig. So wichtig. So, Jesus redet von Zeichen seiner Wiederkunft, die ankündigen, dass es nahe ist. Er hat nie von einem konkreten Datum gesprochen, von einem Zeitpunkt, aber er redet von Ereignissen und von Entwicklungen und von Zeichen, die wir wahrnehmen sollen. Und wenn wir sie nicht wahrnehmen, dann hat das Gründe, die haben etwas mit unserem Herzen zu tun. Die haben nichts mit den Umständen zu tun, sondern nur mit uns. So, ich lese einmal Matthäus 24. Jesus sagt dort, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, Vers 32. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht. Was meint er mit dies alles? Das, was er davor gesagt hat, was behandelt ist in den Versen davor in Matthäus 24. Wenn ihr dies alles, was er angekündigt hat, seht, dann sollt ihr erkennen, dass es nah an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und noch einmal Lukas 21. Wenn ihr aber diese Dinge anfangen zu geschehen, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und dann bringt er noch einmal dieses Gleichnis vom Feigenbaum und sagt, so erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. So, Jesus sagt, das sind Zeichen. Jeder, der imstande ist, weil er mit Gott verbunden ist, weil ihm die Augen aufgetan werden, weil er nicht mehr unter dem Geist der Welt ist, der alles schläfrig macht. Jeder, der wirklich mit Gott verbunden ist und vom Heiligen Geist gelehrt wird, kann diese Zeichen sehen und daraus die Schlüsse ziehen. Jeder. Und die anderen werden sagen, nun ja, komm, das bedeutet nichts, das ist normal, so ist das Leben, das hat es schon immer gegeben. Aber die, die wach sind, die begreifen, das sind Zeichen des nahenden Reiches. Und das ist auch eine wichtige Perspektive. Wir warten nicht auf das Ende der Welt, wie manche Leute denken, sondern wir warten auf den endgültigen Durchbruch des Reiches Gottes. Es ist ein schwieriger, krisenhafter Punkt, eine Zuspitzung, aber das führt zu etwas. Es führt zu etwas. Es führt zum Durchbruch des Reiches Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, hinter dem Punkt der Wiederkunft Jesu hinauszusehen. Das ist nicht das Endziel, das ist nicht der Punkt, auf dem wir zuleben, sondern das ist der Anfang und dann beginnt das, was Gott Leben nennt. So wichtig, unsere Mentalität, unsere Sichtweise zu verändern. So, lass uns Paulus hören über diese Thematik. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Warum? Weil er schon darüber gelehrt hat. Ich sagte das schon. Er war 3 Wochen dort und hat die Neubekehrten über die letzten Dinge gelehrt. 3 Wochen hat er Zeit gehabt und hat sie gelehrt über die Wiederkunft Jesu und über die Zeichen, die zu beachten sind und so weiter. Das sagt mir, wir brauchen andere Prioritäten. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Aha, also kommt er doch wie ein Dieb in der Nacht. Komm, wir lesen weiter. Wenn sie sagen, in der Welt, die Menschen, Friede und Sicherheit, das ist der Scheinfrieden, den der Antichrist errichten wird. Endlich einmal wird Frieden sein. Das Terrorismusproblem wird gelöst sein. Die ganzen ethnischen und nationalen Konflikte werden ruhen für eine Zeit. Aber es ist nicht der Friede Gottes. Aber durch dieses Genie, diplomatische und militärische und in jeder Ansicht, anderen Hinsicht, dieses Genie des Antichristen, wird es einen Frieden geben, der nicht der Friede Gottes ist. Und das ist, wovon er spricht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Plötzliches Verderben über sie, nicht über die Gemeinde, über sie. Wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Vers 4, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. So für die Welt kommt Jesus wie ein Dieb, völlig überraschend, in der Nacht, aber nicht für die Gemeinde. Das ist, was Paulus ganz klar lehrt. Ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht in die Nacht und wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also, lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Diese ganze Lehre über die Zeichen der Zeit hat eine praktische Anwendung. Nicht, dass wir unser Wissen füllen, sondern dass wir eine Haltung entwickeln und beibehalten und ausbauen. Und diese Haltung wird genannt hier Wachen. Wachen. Wir wachen. Was heißt wachen? Wir leben im Licht. Wir leben in der Gemeinschaft mit Gott. Wir werden vom Heiligen Geist gelehrt. Mit dem Heiligen Geist schauen wir die Nachrichten an. Mit dem Heiligen Geist sehen wir, was geschieht um uns herum. Mit dem Heiligen Geist können wir auch wahrnehmen, was mit uns geschieht. Werden wir heißer, werden wir entschiedener oder werden wir gemächlicher und ruhiger und nennen das Ganze reifer? Und eigentlich ist es nur ein Kompromiss nach dem anderen. Durch das Wachen nehmen wir Dinge wahr. Ich habe vorhin schon gesagt, Epheser 5, 15. Seht genau zu, wie ihr lebt. Wir sollen schauen. Hast du deine Zeit mit dem Herrn? Erste Gott in deinen Finanzen. Erste Gott mit deiner reinen Fantasie. Erste Gott mit reinen Händen. Schau zu, wie du lebst. Und hab den Mut, mit Gott übereinzustimmen und das, was vielleicht dein Lieblingssünde ist, zu nennen, wie Gott es nennt. Stell dich auf Gottes Seite. Kämpfe gegen den Kompromiss. Kämpfe gegen die Lauheit. Nenn die Dinge, wie Gott sie nennt. Entwickle nicht eine eigene Sprache der Verharmlosung. Sei wachsam. Stimm mit Gott überein. Das ist ein Lebensstil, den die Gemeinde einüben muss. Und wir sind erst am Anfang. Und wir können klarer werden. Glaub es mir. Wir können innerlich aktiver werden. Ich rede nicht von Aktivismus, einfach irgendwas zu machen, sondern von einer inneren Lebendigkeit, von einer inneren Wachsamkeit, von einer inneren Klarheit. Wir können zunehmen. Das Licht kann heller scheinen in der Gemeinde. Amen. 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 Wir können entschiedener sein gegen die Dinge, die uns den Glauben rauben wollen, die uns die Sicht verdunkeln wollen. Wir können entschiedener sein für uns und dann auch für einander. Für vielleicht ein anderes Mal mehr die Verantwortung, die wir haben als Geschwister füreinander. Jesus sagt in Offenbarung 3 zu einer Gemeinde: Wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb. Er sagt nicht, ich komme zu allen Gläubigen wie ein Dieb, sondern er kommt zu denen, die sich der Welt gleichstellen, die nicht wachen. Zu denen kommt er wie ein Dieb. So siehst du, das, was Jesus sagt, ist in völliger Übereinstimmung mit dem, was Paulus sagt. Die anderen werden überrascht werden, die schlafen. Aber die Gemeinde, die Kinder Gottes, sie werden wachen und sie werden nicht überrumpelt werden. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Jesus sagt zu den Menschen zu seiner Zeit in Lukas 19, als er Jerusalem sah und über Jerusalem weinte. Er sagte, Vers 42, wenn du auch an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. wenn du erkannt hättest. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jerusalem hat nicht erkannt, was zu ihrem Frieden dient. Und unten weiter sagt er auch noch, sie haben die Tage der Heimsuchung nicht erkannt. Die Tage der Heimsuchung für Jerusalem war der Sohn Gottes, auf den sie so lange gewartet haben, war zu ihnen gekommen. Aber ihre Augen waren blind und sie haben ihn nicht erkannt. Und die Tage der Heimsuchung, die Tage des Wirkens Gottes nicht zu verstehen und zu ergreifen und zu kooperieren, ist eine gefährliche Angelegenheit. Jesus sagt, denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Das ist 40 Jahre, nachdem Jesus das gesagt hat, ist es passiert. Genauso ist es gekommen. Und er hat schon gewusst, es wird kommen, weil sie die Tage der Heimsuchung nicht erkannt haben. Sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Tage deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Also sie haben nicht erkannt und weil sie nicht erkannt haben, waren sie nicht vorbereitet. Sie waren nicht vorbereitet. So, da ist eine gewaltige Motivation. Wir sollen wachsam sein und wir sollen erkennen, was da geschieht, was in der Welt geschieht, was in der Gemeinde geschieht, was einfach der Plan Gottes ist, wie weit wir sind. Petrus sagt, und das können wir wirklich sehen in unserer Zeit, ich sehe es am christlichen Büchermarkt, es ist eine ganze Reihe von Endzeitbüchern in letzter Zeit entstanden, die genau diesen spottenden Geist haben, vor dem Petrus gewarnt hat. Petrus sagt, 2. Petrus 3, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch, in welchem beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon zuvor vorhergesprochenen Worte und des durch eure Apostel ermittelten Gebotes des Herrn und Heilandes. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Und es gibt heute Stimmen im christlichen Lager, die sagen, ach, das ist alles nur ein Endzeitwahn, das ist alles nur eine Hysterie, die einige Leute da erfunden haben. In Wirklichkeit ist es alles ganz anders und all das, was wir da in Offenbarung sehen, das allermeiste davon ist alles schon passiert, das ist alles schon Geschichte, das war damals und das hat mit uns gar nichts zu tun und es wird keinen Antichristen geben und es wird nicht diese schreckliche Zeit der Bedrängnis geben. Leute, die sagen, sie haben von Gott gehört, die Bücher schreiben, die Vorträge halten und die von vielen anerkannt werden, bringen heute solche Botschaften. Das ist, was Petrus gesagt hat. Die Spötter werden kommen und sagen, ach, es ist alles übertrieben, das ist alles irgendwie nur so eine Hysterie, das hat mit den Realitäten nichts zu tun. Und wir müssen aufpassen, dass wir von diesem Geist des Spottes nicht infiziert werden. Weil es bringt eine Scheinberuhigung. Es bringt einen Scheinfrieden. Ach, wenn das alles gar nicht so ist, wenn da nicht auf uns eine Zeit zukommt, die so extrem und so schwierig sein wird, wie niemals eine Zeit in der Geschichte der Menschheit vor. Na, dann ist ja gut. Dann lass uns feiern und fröhlich sein und Party machen. Und sorglos einfach so weitermachen. So, was wir glauben über die Endzeit, hat eine enorme Auswirkung auf unseren Lebensstil heute. Und das ist, was mir so wichtig ist. Ich bin absolut gegen eine Endzeitlehre und Endzeitbetrachtung, die nicht eine Wirkung auf unser Herz und auf unser Lebensstil hat. Nur einfach Fakten zu wissen und einen Fahrplan zu haben, ja schau, wir sind jetzt hier und morgen sind wir da und dann passiert das und dann passiert das und hier und schöne Grafiken und alles schön zeigen und kluge Reden machen. Die Lehre über die letzten Dinge dient dazu, uns wach zu machen und wach zu halten. und unser Verlangen nach Reinheit zu stärken, unser Verlangen nach mehr von Gott zu stärken, unseren Glauben zu erweitern. Da sind größere Gnaden von Gott vorbereitet, als wie wir bis jetzt gesehen und ergriffen haben. Dazu muss Lehre über Endzeit dienen. Wenn christliche Lehre nicht Furcht des Herrn hervorbringt, Paulus sagt, dann ist es nicht gesunde Lehre. Das Merkmal von gesunder Lehre ist Furcht des Herrn, Ehrfurcht. Darum geht es. Das ist der Grund, warum wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. So lass uns einige Trends anschauen. Trends in der Welt und einige Dinge in der Gemeinde. Und noch kurz dann, ohne darauf im Detail einzugehen, weil ich weiß, das würde den Rahmen sprengen und ich bin auch kein Experte, aber einfach uns das auch bewusst machen, dass auch Israel da eine gewaltige Rolle spielt in dem ganzen Endzeitplan. Jesaja 60 ist eine allgemeine, aber sehr, sehr zutreffende Aussage und Beschreibung über die zwei unterschiedlichen Richtungen der Entwicklung, die wir sehen in den letzten Tagen. Jesaja 60 Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Hier haben wir bei der Entwicklung eine zunehmende Dunkelheit, die sich über die Völker legt. Und Dunkelheit bedeutet in erster Linie eine moralische Verfinsterung, eine Unfähigkeit, noch zu sehen, was richtig ist, was gut ist, was heilsam ist und was Schutz und Segen bringt und was zerstörerisch ist und was den Fluch bringt. Moralische Finsternis ist nicht imstande, richtig von verkehrt zu unterscheiden. Und alles wird durcheinander gebracht. Und wir leben in einer Zeit, wo das, was immer verkehrt war, auf einmal richtig ist. Und wo das, was immer richtig war, auf einmal verkehrt ist. Eine totale Verdrehung der Werte. Das ist, was passiert. Das ist ein Trend. Jesus spricht von Gesetzlosigkeit, die überhand nimmt. Und das wird immer mehr werden, bis es dann den Höhepunkt erreicht. Der Mensch der Gesetzlosigkeit kommt hervor. Er ist die Ausgeburt der Finsternis und der Bosheit und der Perversion und der Lüge und der Verschlagenheit. Niemals vorher und niemals nachher wird ein Mensch so sehr den Charakter und die Kraft des Satans repräsentieren wie der Antichrist. Dahin mündet dieser Strom von Gesetzlosigkeit. Und es geht Tag für Tag weiter. Immer wieder wird es sichtbar an neuen Gesetzen, an neuen Stimmungen, an neuen Ideen, an neuen Lebensanschauungen. Aber das letzte Ziel ist, dass eine geistliche Atmosphäre auf diesem Planeten geschaffen wird, dass der Mensch der Sünde hervorkommen kann und von der überwältigenden Mehrheit der Menschheit angenommen werden kann. Was heute nicht der Fall wäre. Wir haben heute noch zu viel Klarheit und zu viel Verständnis, was richtig und was verkehrt ist. Aber gemessen an, wo wir herkommen, haben wir schon sehr, sehr viel verloren. Und alle, die ein bisschen älter seid als 30 Jahre oder 40 Jahre, ihr könnt zurückschauen und sagen, heute gibt es Dinge, die waren in meiner Kindheit undenkbar. Heute wird normal gehalten. Ich kann mich erinnern und ich gehöre noch zur Jugend. Gestern war ich bei den Senioren und hatte dort irgendwie die Gelegenheit, dass die Senioren mal wieder Kontakt mit der Jugend haben. In meiner Kindheit, wenn ein Mann und eine Frau wie ein Ehepaar zusammenlebten, ohne verheiratet zu sein, das war ein Skandal. Das war ein Skandal. Und jetzt, wenige Jahrzehnte später, du wirst bald komisch angeguckt, wenn du sagst, du bist verheiratet. Und wenn du sagst, du bist schon 30 Jahre verheiratet, das ist schon verdächtig. Und wenn du dann noch sagst, 30 Jahre mit derselben Frau, dann flippen die Leute aus. da ist schon gar kein Verständnis mehr. Bist du normal? Warst du schon mal beim Arzt? Ist alles gut bei dir? Die Dinge haben sich so verdreht und so verschoben. Oder ich kann mich erinnern, in meiner Jugendzeit, wir haben uns für Dinge, die man heute Esoterik nennt, Yoga und Geister anrufen und alle möglichen seltsamen fernöstlichen Dinge interessiert. In unserer Heimatstadt, in der Bibliothek, es gab 3-4 Bücher über das. Niemand hat sich mit solchen Dingen beschäftigt. Heute kannst du Yogakurse bei der Clubschule oder bei uns jedenfalls Volkshochschule, kannst du Yogakurse, jede Hausfrau weiß, was Yoga ist und Akupunktur und Akupressur und all diese Dinge. Wie weit diese Dinge in wenigen Jahren vorangegangen sind. Gestern las ich in Nachrichten, irgendeine Frau hat eine spiritistische Sitzung teilgenommen und hat den Geist von diesem, wie hieß der da, Jackson, Michael Jackson, kontaktet. Und er hat uns eine Botschaft überbracht. Und sowas steht in Nachrichten. Ja, hallo. Und weil das tröpfchenweise geht, jeden Tag ein bisschen weiter, wenn wir nicht festhalten an Gottes Maßstab, wir gewöhnen uns an diese Dinge. Es geht normalerweise nicht mit Riesenschritten vorwärts, sondern jeden Tag ein klein bisschen weiter. Und das ist, damit die Leute sich daran gewöhnen. Man sagt, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber man sagt, dass es möglich sein soll, einen Frosch abzukochen, indem du ihn in einen Topf setzt mit kaltem Wasser und dann ganz langsam die Temperatur steigen lässt. Immer ein bisschen mehr, weil er ein wechselwarmes Wesen ist und sein einziger Bezugspunkt ist die Temperatur draußen. Wenn du ihn in heißes Wasser schmeißt, er springt sofort raus. Aber wenn du ihn in kaltes Wasser setzt und dann langsam die Temperatur hochfährst, kannst du ihn bei lebendigem Leibe abkochen. Ob das wirklich stimmt, weiß ich auf jeden Fall. Es ist ein gutes Beispiel für das, was passiert mit der Welt. Ob das mit Frosch funktioniert, weiß ich nicht. Aber mit der Welt funktioniert es. Jeden Tag ein bisschen mehr Schmutz, ein bisschen mehr Perversion, ein bisschen mehr Verdrehung, ein bisschen mehr Ungerechtigkeit. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und die Stimmung der Leute ist, naja, komm, was soll es noch, sich aufzuregen. Und uns werden in den Nachrichten Ungeheuerlichkeiten vorgesetzt, jeden Tag. Aber wir sind Kinder Gottes und wir haben das Wort. Und wir können sagen, was richtig und was verkehrt ist. Und wir können festhalten an dem Maßstab Gottes. Und wir können sagen, wenn die Ordnung Gottes gesucht und eingehalten wird, kommt Segen. Und wenn die Ordnung Gottes aufgelöst wird, kommt der Fluch. Und darum, nicht weil wir konservativ sind, sondern weil wir voller Liebe sind. Für uns und für die Menschen um uns herum. Deswegen können wir diesen Standard und diesen Maßstab nicht aufgeben. Wir können nicht. Wir können nicht einfach alles für gut heißen, egal wie furchtbar das ist. Das ist nicht unsere Sichtweise. So ist es eine zunehmende Dunkelheit in der Welt über den Völkern. Aber während die Dunkelheit zunimmt, kommt auch das Licht Gottes und die Herrlichkeit Gottes zur Gemeinde. So beides passiert. Die Finsternis wird immer schwärzer und immer massiver und das Licht Gottes scheint in der Gemeinde. Und Licht heißt Offenbarung, Klarheit, Verständnis und Orientierung. Die im Dunkeln sind, wissen nicht, wo es hingeht. Wie das Wort Gottes sagt, der Gottlose weiß nicht, worüber er stolpert. Das ist furchtbar. Er stolpert, er fällt und er hat keine Ahnung, warum er gefallen ist. Und das heißt, er wird das nächste Mal wieder fallen. Er hat nichts, woran er sagen kann, hey, ich bin gefallen, was war es hier? Was ist der Grund? Aber wir sollen geöffnete Augen bekommen. Wir sollen lernen. Wir sollen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Und wir werden trainiert. Und wir fangen an, Dinge zu verstehen. Immer klarer, immer deutlicher. Und die Gemeinde wird ein Wohnort werden, wo Gott sich zeigen kann. Wo Gott sich offenbaren kann. und wir werden in diese Klarheit verwandelt werden. Das ist der Plan Gottes. Die Gegenwart Gottes kommt in die Gemeinde und wir gehen voran. Und Gott betont und Gott beleuchtet heute Dinge, die er vor 10 und vor 20 Jahren nicht beleuchtet hat und die er vor 50 Jahren nicht beleuchtet hat. Deswegen können wir unsere geistlichen Väter ehren. Sie haben nach dem Licht, was sie gehabt haben, gehandelt. Und das war wunderbar und wir können darauf aufbauen. Aber heute gibt es mehr Licht. Und deswegen müssen wir heute Dinge ein bisschen anders tun, als man die damals getan hat. Und das heißt nicht, dass wir die Väter nicht ehren. Aber Gott gibt mehr Licht und wir verstehen heute Dinge über Gemeinde, über die Struktur in der Gemeinde, über die Aufgabe von Leiterschaft und so weiter. Es gibt viele Bereiche, wo das Licht zunimmt. Wir verstehen heute Dinge, die gab es vor 20 Jahren nicht, die gab es vor 50 Jahren nicht, die gab es vor 100 Jahren nicht. Als auf dem Höhepunkt der geistlichen Finsternis und Dunkelheit Luther kam mit dieser revolutionären Botschaft, gerettet aus Gnade, nicht durch Werke. Das war ein Lichtstrahl Gottes, der durchgebrochen ist und er hat ganz Europa revolutioniert. Er hat die Geschichte Europas total verändert. Aber seitdem ist mehr Licht und es geht weiter. Und das ist nur ein Element, ein wesentliches, aber längst nicht das einzige. Und es gibt viele andere Dinge, die in einem Prozess der Wiederherstellung sind. Und wir wollen diese Dinge wahrnehmen. Beides müssen wir sehen. Das, was zunimmt an Herrlichkeit und das, was zunimmt an Finsternis. So, Jesus beschreibt Turbulenzen im Sinne von Auseinandersetzungen, Konflikte, Kriege, ethnische Kriege. Die ethnischen Konflikte, wo bestimmte Gruppen sich auf einmal gegen andere stellen. Das hat so enorm eskaliert und alle möglichen kleinen Gruppen wollen irgendwie einen eigenen Staat haben. Und das Letzte, was ich jetzt gesehen habe, ist kein Witz, wirklich ernst gemeint. Es gibt eine Initiative in Deutschland. Bayern sind keine Franken. Franken sind keine Bayern. Wir haben ein politisches Gebilde, das heißt Bayern. Und in diesem Staat oder diesem Bundesland Bayern gibt es einen Stamm, der heißt Franken. Und die fühlen sich unterdrückt. Und jetzt gibt es eine Bewegung, www.franken-sind-keine-bayern.de. Und man besinnt sich auf die ethnische Identität. Dasselbe passiert in Schottland. Die Schotten sagen, hey, wir sind keine Engländer. Wieso sind wir unter der Krone? Dasselbe passiert in Frankreich, das passiert in Spanien und so weiter. Das sind Zeichen der Zeit. Ethnische Konflikte, die auch militärisch ausgetragen werden, entwickeln sich immer mehr. Das ist, was Jesus gesagt hat. Und er spricht von Erdbeben. Und dann kommen die Spötter und sagen, ja, weißt du, Erdbeben, das hat es schon immer gegeben. Ja, es ist richtig, es hat Erdbeben schon immer gegeben. Aber es gibt einen eindeutigen Trend. Ich lese euch hier etwas vor aus den Nachrichten, was ich mir mal rauskopiert habe. Dort war eine Tagung und dort hat jemand gesprochen von der Münchner Rückversicherungsgesellschaft. So, das sind Leute, die sind einfach profitorientiert. Das sind keine Endzeitpropheten, so wie Club of Rome oder solche Typen, die morgen schon das Ende der Welt irgendwo vorhersagen. Das sind Leute, die rechnen ganz, ganz knallhart und denen geht es um Geld, um nichts anderes. So, die sind nicht verdächtig, irgendwelche Gerüchte zu streuen oder so etwas. Und dieser Mann dort hat gesagt, die Zahl der Naturkatastrophen auf der Erde hat sich im Vergleich der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts verdreifacht. Das war gesagt 2004, also in 40 Jahren. Die Zahl der Naturkatastrophen hat sich verdreifacht. Es ist nicht zutreffend, wenn Leute sagen, ja komm, bleib ruhig, das hat es schon immer gegeben. Ja, es hat es immer gegeben. Kriege, Seuchen und so weiter, das hat es immer gegeben. Aber was das Merkmal der letzten Tage ist, es nimmt an Häufigkeit und Intensität zu. Das ist das Merkmal der Wehen. Sie kommen in immer kürzeren Abständen und immer heftiger. Das ist das Prinzip, was das Endzeitgeschehen beschreibt. Wehen. In kürzeren Abständen und immer intensiver. So, das sind ganz wichtige Zeichen der Zeit, auf die wir zu schauen haben. Das sind Dinge, die sind real, die geschehen um uns herum und die sollen wir wahrnehmen. Ich schlage vor, dass wir jetzt eine kleine Pause machen und danach geht es dann noch immer weiter bis halb. Okay, kleine Kaffeepause. Erholt euch.